Deutschlandfunk, Information und Musik.
Anfang vergangener Woche, da haben CDU und CSU Friedrich Merz zum Kanzlerkandidaten der Union ausgerufen. Die Gremien müssen noch zustimmen. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst hatte den Weg freigemacht. CSU-Chef Markus Söder, der sich an der Kandidatur bis zum Schluss offen hielt, lenkte ein und trägt die Personalentscheidung mit. Er wäre fein damit, sagte er. Uns geht es jetzt nicht um den Zustand der Ampel oder um Koalitionsaussagen, sondern die Frage, wie wird man eigentlich Kanzlerkandidat? Das ist weder ein Ausbildungsberuf, noch ist es formalisiert oder ein erblicher Titel. Die Politikwissenschaftlerin Andrea Römle lehrt an der Berliner Hertie School of Governance, hat gerade ein neues Buch veröffentlicht, Demokratie neu denken. Und sie habe ich gefragt, wie wird man in der parlamentarischen Demokratie Kanzlerkandidat?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich würde es mal so sagen, die Kriterien ändern sich immer wieder. Sie sind auch nicht klar formuliert. Und letztendlich ist eine Kanzlerkandidatur oder Kanzlerkandidat oder Kandidatin einer Partei zu sein, auch ein bisschen ein Medienkonstrukt. Es ist in den Parteistatuten nicht formuliert. Es ist natürlich auch nicht in unserem Grundgesetz formuliert. Also insofern ein interessantes Phänomen, das sich immer wandelt.
Ja, Sie spielen schon darauf an, es ist ganz wesentlich, in der modernen Mediendemokratie Erfolg zu haben. Im Grunde ist die Kanzlerfrage eigentlich so eine Art 3K-Frage, denn sie entscheidet über nicht nur Kanzlerfähigkeit, sie entscheidet vielleicht auch über Kommunikationsfähigkeit und vielleicht auch drittens über Koalitionsfähigkeit.
Ja, es ist letztendlich eine Personalisierung auch. Ich meine, bei uns ist es ja so, dass auf dem Wahlzettel die Parteien draufstehen. Wir wählen ja den Kanzler oder die Kanzlerin nicht direkt. Der Kanzler oder die Kanzlerin wird ja vom Parlament gewählt. Aber im Wahlkampf geht es eben auch darum, Personen in den Vordergrund zu stellen. Das Ganze letztendlich auf ein Duell zwischen zwei Persönlichkeiten zulaufen zu lassen. Und da hilft eben das Konstrukt Kanzlerkandidat.
Helmut Kohl hat 3 Anläufe gebraucht, ne?
Ja, es haben mehrere Leute mehrere Anläufe gebraucht. Schauen wir mal, wie viele Anläufe Markus Söder noch wagt. Der ist jetzt 2-mal gescheitert, unterschiedlich gescheitert. Henrik Wüst hat sich als Kanzlerkandidatmacher empfohlen. Er hat ja auch noch Zeit. Er ist ja noch ein relativ junger Ministerpräsident, auch noch relativ jung im Amt. Insofern, mehrere Anläufe sind nicht ungewöhnlich. Auch dürfen wir nicht vergessen, Friedrich Merz wartet ja schon seit eigentlich mehr als 20 Jahren auf diese Kür.
Lassen Sie uns mal auf die Grünen und auf die anderen Parteien gucken. Es war doch überraschend, dass, ich glaube Mitte Juli war es beim NATO-Gipfel in Washington, Außenministerin Annalena Baerbock den Weg überraschend frei gemacht hat für Parteikollege Robert Habeck. Bei der EU-Wahl haben die Grünen dann keine 12% mehr erreicht, Stimmenhalbierung. Der Weg in die urbane Mitte als grüne Volkspartei lief ganz gut. Inzwischen sieht das anders aus. Es gibt Allensbach-Befragungen, die bei 16% sehen. Ich glaube, eine Mitgliederbefragung oder so werden die vielleicht machen oder auf dem Parteitag der Grünen. Werden Sie Habeck küren? Was meinen Sie?
Ich glaube, sie werden Habeck küren, aber ich glaube, da muss man noch eine Frage davor schalten. Macht es überhaupt Sinn, als grüne Partei einen Kanzlerkandidaten zu küren? Meiner Ansicht nach macht diese Kür nur dann Sinn, wenn man eine realistische Chance hat, um Platz 1 zu spielen. Und das hatten die Grünen zumindest mal in einer gewissen Phase 2021. Das haben sie nicht in einem Bundestagswahlkampf 2025. Und da muss man sich schon fragen, braucht man überhaupt einen Kanzlerkandidaten?
Ja, jetzt haben Sie unter der Hand schon einen weiteren Grund genannt für die K-Frage oder für einen Kandidaten oder eine Kandidatin, nämlich die Aussicht auf Erfolg. Macht es Sinn? In Brandenburg liegt die AfD nur noch sehr knapp vor der SPD. Das heißt, die Aussicht auf Erfolg ist wichtig. Warum kürt, sagen wir mal, die AfD keine Kanzlerkandidatin? Weil die eine Doppelspitze haben oder kaum Aussicht auf Regierungsübernahme?
Vielleicht kommt es ja noch. Also ich meine, wir sind jetzt noch ein Jahr vor der Bundestagswahl. Das heißt ja nicht, dass die AfD keinen Kanzlerkandidaten oder Kandidaten küren wird. Also da würde ich abwarten.
Wie sieht's mit der SPD aus? Wenn man sich Umfragen anguckt, RTL hat gerade wieder eine neue gemacht, dann findet man da überraschend ganz andere Zustimmungswerte. Der verhältnismäßig neu im Amt, im Kabinett, Sie ahnen, worauf ich hinaus will, seit 1,5 Jahren der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, schneidet da außergewöhnlich gut ab.
Ja, der schneidet außergewöhnlich gut ab und da spielen Sie auf ein ganz wichtiges Element in der Auswahl der Spitzenkandidaten oder der Kanzlerkandidaten an. Das ist nämlich die Beliebtheit in der Bevölkerung. Also wie beliebt ist der Kandidat oder die Kandidatin in der Bevölkerung? Ist ein wichtiges Element, nicht das einzige, aber ein wichtiges Element. Aber jetzt haben wir es natürlich bei der SPD damit zu tun, dass der Kanzler der Amtsinhaber ist. Ja, und man einen Amtsinhaber nicht mal einfach so auswechselt, wie schwer das ist, haben wir ja jetzt gerade auch in den USA gesehen, als Joe Biden dann wirklich nur unter ganz massivem Druck das Feld geräumt hat. Und Olaf Scholz müsste letztendlich freiwillig hier das Feld räumen. Und das glaube ich nicht. Es dringen viele Stimmen von der SPD nach draußen, dass auch die SPD, die Fraktion, von einem sogenannten Kamala Harris-Moment träumt, dass es eben diesen Wechsel an der Spitze gibt. Aber da hört man eben nicht nur den Namen Boris Pistorius, sondern man hört auch den Namen der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.
Die Mediendemokratie, wie wichtig ist die? Also ich kann mich entsinnen, als Willy Brandt mit Bürstenhaarschnitt das Farbfernsehen einläutete, hatte man Sorge, die Farbe würde vielleicht schädliche Wirkungen auf die Wahrnehmung von Fernsehen oder von Zuschauern oder Ähnlichem haben. Heute muss man doch ein beträchtliches Maß auch an Mediafitness mitbringen. Was das bewirkt, wenn man das nicht tut, haben wir gesehen, als Anne Spiegel sich einige Male vertreten hat und dann zurücktreten musste als Ministerin.
Ja, das ist ganz, also Medienkompetenz ist ganz zentral, aber es sind eben nicht die klassischen Medien, also Zeitung und Fernsehen. Ich erinnere mich noch, wie der Bundeskanzler Schröder sagte, zum Regieren brauche ich nur Bild, Bams und Glotze. Die Zeiten sind längst vorbei. Es muss auch eine große Affinität da sein zu den sozialen Medien. Die demokratischen Parteien müssen sich sehr viel stärker beispielsweise auch auf TikTok aufstellen. Das ist ein sozialer Medienkanal, der massiv von der AfD geflutet wird, in dem vor allem auch Jung- und Erstwähler drin sind. Und auch in diesen Bereich müssen die Parteien und Kandidaten vordringen.
Frauen sind Mangelware nach wie vor, ne?
Nicht unbedingt. Also wir haben jetzt, also wenn man das international beobachtet, haben wir jetzt eine weibliche Kandidatin bei der US-Präsidentschaft, die gute Aussicht auf Erfolg hat. Ich habe es gerade schon gesagt, bei der SPD träumt man auch unter anderem von Anke Rehlinger. Wenn es aber so bleibt, wie es ist, dann haben wir einen Wahlkampf 2025, der auch Ähnlichkeiten zum amerikanischen Wahlkampf bis April oder Mai hatte, dass wir nämlich zwei sehr unbeliebte Spitzenkandidaten haben, mit Kanzler Scholz und mit Friedrich Merz.
Ja, letzter Punkt, ganz genau. Bis zur Wahl ist es noch ein Jahr. Jetzt würden manche sagen, toll, dass da jetzt Klarheit herrscht. Man weiß, wo man dran ist. Der Kandidat der Union ist natürlich auch einer, der bei manchen durchaus aneckt.
Ja, so ist es. Es ist ein Kandidat, der bei einigen aneckt. Es ist ein Kandidat, der auch als sehr impulsiv und dünnhäutig gilt. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der Wahlkampf auch mit ihm geht, ob er auch, also welche Ausrutsche er hat, ob er sich im Griff hat. Es wird spannend.
Sagt Andrea Römmeler über die K-Frage als Kommunikationsaufgabe.